Dann kam dieser neue Musiklehrer, der legte was auf, erzählte uns nichts über Komponist, über den Inhalt, sagte, hört euch das an, und dann sagte er, was ihr empfunden habt. Ich glaube, das ist die Zukunft der Popmusik. Und dann haben wir Space Oddity gehört. Und als ich das gehört habe, da habe ich plötzlich gedacht, Moment, die erzählen dir hier Bullshit. Träumen ist rehabilitiert. Der Typ, wenn der sowas machen kann, damit Erfolg hat, dann ist das der König aller Träumer, dann kann ich das auch.
Talk mit K. mit Sarah Brasak.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Talk mit K. Dem Podcast, der nur eine Regel hat. Wir laden interessante Menschen aus Köln ein. Und manche davon laden wir auch mehrmals ein, weil es besonders viel Spaß mit ihnen macht oder auch, weil sie besonders produktiv sind. Und für meinen heutigen Gast gilt gleich beides, denn er hat jetzt mit Spaceboy ein fulminant unterhaltsames, lesenswertes Buch über David Bowie vorgelegt, aber auch über sein eigenes Leben und einige kosmische Parallelen zwischen diesen beiden Leben. Schön, dass du da bist, Frank Schätzing.
Hi Sarah, grüß dich, freue mich auch.
Du warst ja schon mal vor einem Jahr hier im Podcast-Studio. Damals hattest du Helden veröffentlicht, dein Roman, in dem du die Geschichte von Jakob erzählst, aus deinem Kölner Mittelalterroman Tod und Teufel. Und jetzt bringst du ein Jahr später, noch nicht mal ein Jahr später, schon wieder ein neues, dickes Buch von 406 Seiten heraus über deinen ganz persönlichen Helden, nämlich David Bowie. Aber zunächst mal die Frage, wie kommt dieses irre Schreibtempo zustande? Also schläfst du überhaupt?
Mittlerweile schlafe ich sogar richtig viel. In den 90ern brauchte ich noch 3 Stunden, in den Nullerjahren brauchte ich 4 Stunden pro Nacht. Dann habe ich mir gedacht, dass das alles nicht gesund sein kann. Aber eigentlich war dieses Bowie-Buch nur als Büchlein gedacht, als kleines, also eigentlich eher als ein Essay über seine Frühzeit. Dann dachte ich nur irgendwann, es gibt so viele Biografien von Bowie, wir brauchen ja noch eine. Also musste das mit einem persönlichen Erlebnis verknüpfen. Das war dann der Tag, an dem ich ihn das erste Mal gehört habe. Da war ich 12. Das steht mir wie heute vor Augen. Also habe ich diese Begebenheit aufgeschrieben und stellte fest, dass das einen wahnsinnigen Spaß macht, mich in meine eigene Vergangenheit zu vertiefen. Ich meine, dann denkst du schon mal über, en bloc über dein ganzes Leben nach. Und da habe ich Blut geleckt. Dachte, dann erzähl doch einfach dein Leben und erzählst du das von Bowie gleich mit, weil der für mich immer wichtig war. Und so ist ein Buch dabei rausgekommen.
Man muss natürlich auch sagen, dass dein Verlag Hiwi den Falschen gefragt hat, als es darum ging, ein Büchlein über Bowie zu schreiben, oder? Weil für Büchlein bist du jetzt gerade nicht bekannt.
Es ist grundsätzlich, wenn du mich nach einem Büchlein fragst, bin ich immer der Falsche. Aber für, also ja, was hatte ich jetzt bei Helden? 1000 Seiten, also da bin ich mit 400, 380 glaube ich sogar. Ist ja fast eine Novelle.
Ja, quasi. Eine schätzige Novelle. Man muss aber sagen, ich habe das beim Einstieg nicht einfach so gesagt. Ich finde es wirklich unterhaltsam und zwar auf allen dann fast 400 Seiten. Und ich möchte vor allen Dingen erstmal Danke sagen, weil du hast mir große Lust gemacht, David Bowie zu entdecken. Denn als du ihn entdeckt hast 1969 an einem Kölner Gymnasium, wo du nach einer Schnarchnase von Musiklehrer, die dann endlich in den Ruhestand gegangen ist, einen coolen Musiklehrer mit langen Haaren bekommen hast, der das Album Space Oddity dann im Musikunterricht aufgelegt hat, da warst du ja 12 oder 13 Jahre alt. Und ich wurde erst 10 Jahre später geboren. Und natürlich kannte man dann David Bowie, als man sich Mitte der 90er Jahre, sage ich mal, mit Björk und Tori Amos und PJ Harvey beschäftigt hat. Das waren so meine Heldinnen. Aber ich habe David Bowie links liegen lassen. Und zwar völlig zu Unrecht. Und dieses Versäumnis hole ich jetzt nach, dank deines Buchs. Beschreib du doch mal bitte diesen Moment, du hast ihn ja gerade auch schon erwähnt, wo du 12 bist und dann das Lied Space Oddity im Musikunterricht aufgelegt wird. Deine erste Begegnung mit Bowie.
Ja, man muss erstmal dazu sagen, das war eine finstere Zeit, denn ich war ein verspieltes Kind. Ich war auf einer Volksschule, wo man uns zum Träumen anhielt, wo wir unsere Fantasie spielen lassen durften. Für mich war immer Kindergeburtstag. Dann kam ich auf dieses Gymnasium und da wehte ein eisiger Wind, eine Kaltfront des Erwachsenwerdens, ging allem voraus und ging nur darum zu pauken, lernen.
Über welches Gymnasium reden wir eigentlich?
Über die Kreuzgasse. Das kann ich auch mit Fugenrecht sagen, weil das ist ja nicht mehr heute die Kreuzgasse von damals. Aber damals waren da schon sehr schräge Vögel drauf. Unter anderem dieser eine Musiklehrer, der ich hatte, der einfach ein veritabler, naja, sagen wir mal, der war den Nazis schon sehr nah. Da flogen Schlüsselbunde, wurde zu den Haaren gerissen, da wurden Ohrfeigen verteilt. Aber vor allen Dingen, das, was ich immer gut konnte, also Geschichten schreiben, malen, zeichnen, Musik machen, das war da alles nicht gefragt. Und das, was gefragt war, konnte ich nicht. Sprich, ich war da in so einer kleinen Depression nach frühen und dachte, also ich fragte mich wirklich, wie ich mein Leben gestalten soll. Dann kam dieser neue Musiklehrer, der die totale Fehlfarbe an diesem Gymnasium war mit seinen langen Haaren. Und der hatte einen ganz anderen pädagogischen Ansatz in der Musik. Vorher hatten sie uns immer erst die Bilder von den alten Komponisten gezeigt. Die sahen immer aus, wie gerade vom Sterbebett nochmal vor die Kamera gezerrt.
Die großen und, ne, Deutschen.
Die großen Deutschen. Du lerntest also, Komponisten klassischer Musik sind alle alt. Und weiß ich noch, Beethoven habe ich damals gesagt, das war so einer, wo die Eltern immer gesagt haben, zu solchen Leuten steigst du keinesfalls ins Auto. Also die waren nicht sonderlich vertrauenerweckend und dann musste man sich immer diese bleischwere Musik anhören und vorher wurde dir gesagt, was die sich dabei gedacht haben, das musstest du dann auch denken, weil wenn du was anderes gedacht hast, war das nicht gefragt. Und der machte das anders, der legte was auf, erzählte uns nichts über Komponist, über den Inhalt, sagte, hört euch das an und dann sagt er, was ihr empfunden habt. Das erste, was er damals auflegte, war Stravinsky, Sacre de Printemps. Und ich war hin und weg. Ich hatte nicht gedacht, dass es so eine Musik gibt. Und dann legte er als Kontrastprogramm Bowie auf, sagte uns auch nicht, dass wer das ist. Außerdem kannte zu der Zeit kein Mensch Bowie. Das war ja sein erster Hit, Space Oddity. Und sagte wieder, denkt euch was dabei. Sagt mir, was er dabei empfunden hat. Ich glaube, das ist die Zukunft der Popmusik. Und dann haben wir Space Oddity gehört. Und als ich das gehört habe, da habe ich plötzlich gedacht, Moment, die erzählen dir hier Bullshit. Träumen ist rehabilitiert. Der Typ, wenn der sowas machen kann, damit Erfolg hat, dann ist das der König aller Träumer, dann kann ich das auch.
War das dann noch deine erste Platte eigentlich?
Meine erste Platte war tatsächlich dann erst später, ich glaube, es war meine erste Single. Meine Eltern haben mir die Single gekauft. Die hatte noch so ein Sternchen in der Mitte und wir hatten eine Musiktruhe und da habe ich die dann so lange gespielt, bis keine Rillen mehr drauf waren. Meine erste Platte war Alice Cooper, Killer.
Okay, mhm. Auch sehr interessant.
Ja.
Ja. Übrigens auch ein sehr freundlicher Mann, mit dem durfte ich mal ein Telefoninterview machen und hatte tierische Angst vor dem, weil ich so dachte, Alice Cooper.
Der verhext dich.
Genau, und schickt mir eine Fledermaus durch einen Telefonhörer oder so.
Okay.
Der freundlichste Mann, der dann über Golfen in Amerika gesprochen hat und so. Ich muss nur gerade denken, weil David Bowie, wie du in deinem Buch ja schreibst, auch ein ungemein freundlicher netter Mann gewesen ist.
Also das ist ja immer so ein bisschen gefärbt, wenn du mit Menschen sprichst, die ihn kannten oder wenn du über ihn liest. Erstmal wird ja immer jeder über den grünen Klee gelobt, auch wenn er der größte Arsch unter der Sonne ist. Aber bei ihm muss man wirklich sagen, ich habe das ja so intensiv jetzt auch recherchiert, es gibt niemanden, der irgendetwas Negatives über ihn zu sagen gehabt hätte, sondern alle haben immer nur geschwärmt, die ihn kannten.
Es geht ja in Spaceboy auch um dich. Du schreibst so schön, nicht gerade ein Experte für Coolness auf dem Schulhof, der die Klappe lange nicht aufbekommen hat und die Mädchen auch lange nicht für sich eingenommen bekommen hat, was sich später ändert, worüber wir sprechen. Und wie du dann eben deine erste große Liebe, nämlich die Musik, entdeckst über David Bowie. Das ist also ja wirklich ein sehr persönliches Buch auch. Mhm. Im Gegensatz natürlich zu all deinen anderen Büchern davor, in denen der Autor Frank Schätzing überhaupt keine Rolle gespielt hat. Was war für dich die größte Schwierigkeit daran, ein Buch über dein eigenes Leben zu schreiben?
Tatsächlich war das gar nicht so schwer, sondern du musst dich eher eindämmen dann. Weil es ist interessanterweise so, das wusste ich auch nicht, wenn du eine Autobiografie schreibst und du bist schon ein paar Jahrzehnte auf der Welt, solltest du denken, alles, was in jüngerer Vergangenheit liegt, ist erhellt und weißt du sofort. Und alles, was je weiter es in der Vergangenheit liegt, desto dunkler wird es. Dann ist so deine Kindheit eigentlich eine rabenschwarze Landschaft. Das Gegenteil ist der Fall. Interessanterweise sind ganz frühe Momente deines Lebens strahlend hell. Du siehst alles, du weißt alles. Was nicht heißt, dass du das nicht im Nachhinein ein bisschen fiktionalisierst. Trotzdem, es ist da. Dazwischen liegen dann aber große Flächen, die sind stockdunkel. Da weißt du gar nichts mehr. Also wir erinnern uns eigentlich nicht flächig, sondern wir erinnern uns punktuell. Und ich habe versucht, zwischen diesen Punkterhellungen, das, was dazwischen lag, das habe ich versucht aufzuhellen. Das war die eine Schwierigkeit. Damit man eben nicht in die Falle tappt, plötzlich Dingen ein Gewicht zu geben, die sie zum Beispiel gar nicht hatten. Das andere, und das fand ich die größere Herausforderung, war, dass, da ich ja über mein Leben und sein Leben spreche, dass ich nicht in die Falle tappe, uns gleichzusetzen. Das kann natürlich sehr schnell passieren, aber das ist genau das, sollte es ja nicht sein. Auf der einen Seite ist es eine Hommage an ihn, eine große Bewunderung für den, wie ich meine, größten Popstar, der bis heute gelebt hat. Und auf der anderen Seite ist es natürlich schon auch aus einer gewissen Position eines Selbstbewusstseins geschrieben, aber nie der Versuch, mich in irgendeiner Weise mit ihm auf eine Stufe zu stellen. Und da die Balance zu halten, es ist mir auch nicht wirklich schwer gefallen, aber es war eine Herausforderung.
Du schreibst natürlich auch über deine Beziehungen zum Beispiel, die naturgemäß nicht alle gut ausgehen. Das liegt in der Natur der Sache, wenn man so ein paar Beziehungen angesammelt hat. Gab es auch Szenen, die du nachträglich gestrichen hast, weil du gedacht hast, nee, doch zu privat? Also offenbar hast du ja einiges angesammelt und dann auch wieder verworfen aus unterschiedlichen Gründen.
Das eine oder andere, ja. Was im Schreibfluss dann so mit rauskam und dann stand das da auf dem Papier und dann habe ich erst gedacht, ja, wenn du schon ehrlich bist, ich meine, dann schreib's doch auf. Meistens habe ich es deswegen wieder gestrichen, weil dann einfach die Rechte anderer zu sehr verletzt wurden. Ohne dass ich jetzt schlecht über die geschrieben hätte. Ich dachte nur, vielleicht wollen die das nicht lesen, wollen nicht, dass das Menschen wissen. Und an zwei, drei Stellen dachte ich auch, nö, also das ist jetzt ein bisschen zu intim, da geht eigentlich keinem was an. Aber ich habe schon ziemlich die Hose runtergelassen, mich schon ziemlich nackig gemacht.
Ja, also ich finde das Schulhof-Babyface Frank Schätzing, das wird ja von dir einigermaßen gnadenlos, dadurch aber natürlich auch umso unterhaltsamer und witziger gezeichnet in dieser Verzweiflung, in der du da teilweise steckst und auch in diesem glühenden Verlangen, was glaube ich sehr viele nachempfinden können, auch so cool zu sprechen und intellektuell zu sinnieren wie die Älteren auf dem Schulhof. Du hast ja gerade gesagt, eigentlich treten dir jetzt sozusagen deine Jugenderinnerungen deutlicher zutage. Mhm. Also heißt es, die waren zwischendurch verschüttet und kommen jetzt erst? Nee, oder?
Verschüttet würde ich nicht sagen. Es gab so einige, die hatte ich immer präsent. Aber ich habe mich einfach bis jetzt nicht en bloc mit meinem Leben beschäftigt. Wann machst du das schon mal? Also du machst das vielleicht themenbezogen, man redet über irgendwas und dann geht es um Frühjahr und dann erzählst du auch eine Anekdote. Aber dass du so geschlossen über dein ganzes Leben nachdenkst und reflektierst, das ist neu. Und insofern auch interessant, weil es dir nochmal eine ganze Menge darüber verrät, warum du eigentlich die Person heute bist, die du bist. Was meine Adoleszenz, mein Teenager-Dasein angeht, ich wusste immer, dass das scheiße gewesen ist. Also zumindest die Jahre so zwischen 12 und 16, die waren nicht gut. Die Kindheit war großartig. Und ich wollte einfach wissen, was mich A, gerettet hat, als ich dann so in die 20er reintrudelte, da war eigentlich alles wieder okay, da wurde es dann richtig gut, aber warum das vorher so schrecklich gewesen ist und welche Spuren es vielleicht trotzdem noch hinterlassen hat. Und das hat ja nie nur was mit einem selber zu tun, sondern das ist ja immer das Resultat deiner Außenwelt, die dich einpackt in das, was du darfst und was du nicht darfst und was du tun solltest und was du unterlassen solltest. Es ist immer das Resultat eines Prozesses von Entwertungen, die wir alle durchlaufen, weil du kommst ja eigentlich mal frohgemut auf die Welt und willst die Welt erobern und dann wirst du zurechtgestutzt. So, und wie wir da durchkommen, das interessierte mich sehr und das vor dem Hintergrund, dass Bowie das praktisch auf identische Weise erlebt hat. Und wir haben uns beide dann in die Kunst geflüchtet, auch einfach deswegen, weil das das Einzige war, was wirklich in uns loderte. Und er war ja 10 Jahre jünger als ich und als er dann in mein Leben trat, merkte ich ganz einfach, ich spürte das immer und immer wieder aufs Neue, da muss eine Seelenverwandtschaft sein, weil wenn einer einen künstlerischen Output hat und permanent alles in dir so zum Klingen bringt, dann muss etwas von dem, was in dir steckt, auch in dieser Person stecken, weil anders würde das ja gar nicht stattfinden können.
Man sagt es ja immer so, ja, Schreiben ist Therapie. Mhm. In dem Fall, wenn man natürlich über sich selbst schreibt und dann intensiv über sich nachdenken muss, kann man das wahrscheinlich irgendwie umso mehr sagen. Mhm. Was hast du beim Schreiben über dich entdeckt, was du vorher noch nicht wusstest? Weil du einfach nie darüber nachgedacht hast.
Das kann ich dir jetzt gar nicht so genau sagen, ob es da wirklich sowas in der Art gab. Es ist eigentlich eher was anderes geschehen. Ich habe mich mit dem Teenager versöhnt. Denn was passiert, wenn du plötzlich so eine Scheißzeit hast, also gerade diese Teenagerzeit, das ist ja eine sehr verschämte Zeit. Bei mir, wie du eben schon angedeutet hast, ich bin ja so ein Spätentwickler gewesen, so spätpubertierend. Also es kam ja nicht nur dazu, dass das, was ich konnte, diese Träumereien, diese ganzen musischen Geschichten nicht gefragt war, sondern ich blieb sehr lange sehr klein, schmächtig, hatte ein Vollmondgesicht, hatte keinen Bartwuchs, während andere schon im Stimmbruch rumgrölten, was jetzt nicht schön klang, aber aus damaliger Sicht natürlich wahnsinnig erwachsen, hörte ich mich jeden Morgen glockenhell nach Nutella fragen. Ne, die anderen hatten dann schon erste Bärte. Ich sah jeden Morgen im Spiegel diesen puttenbäckigen Knaben. Und alles das, was damit einherging, dieses Gefühl des Nicht-Dazugehörens, des Ausgegrenztseins, was, wie ich im Nachhinein übrigens rausgefunden habe, gar nicht so war. Also eigentlich hat mir keiner von den anderen das Gefühl gegeben, ausgegrenzt zu sein. Nur ich fühlte mich ausgegrenzt, weil ich mich nicht mochte. So, dann natürlich null Erfolg bei den Mädels. Die kamen sich ja alle bei mir ausheulen über ihre eigenen Liebesbeziehungen und argumentierten das immer so schön damit, dass ich ja nichts von ihnen wollte, weil ich ja ein Kind bin. Ne? So, und das alles zusammen führte dazu, dass ich mich nicht mochte. Und als ich dann da rauskam und dann das komplette Gegenprogramm gestartet habe, so mit 18, 19 und dann Anfang 20, da habe ich mir eingebildet, ich könnte diesen mir peinlichen Jungen abschütteln. Ich könnte den in die Wüste schicken. Und das geht nicht. Je mehr du versuchst, dein vergangenes Ich loszuwerden, weil du dich seiner schämst, desto mehr macht es sich bemerkbar. Immer wieder, und zwar immer gerade dann, wenn du es nicht brauchen kannst. Das heißt, irgendwann musst du an einen Punkt kommen, wo du es akzeptierst und wo du es in den Arm nimmst und sagst, ich habe dich lieb. Und tut mir leid für das, was dir da passiert ist. Und in diesem Augenblick beginnt es sich zu verflüchtigen, dann ist es zufrieden und dann kannst du mit ihm leben. Dann siehst du, dass du das Leben wunderbar schultern und meistern kannst und trotzdem dieses ungeliebte alte Ich mitnehmen kannst wie ein Reisegefährten. Und das habe ich beim Schreiben gelernt.
Ich glaube, jeder hat so ein Ereignis im Leben, wo er bis an sein Lebensende weiß, das war so ein wirklich peinlicher Moment in deinem Leben.
Hast du auch einen?
Ja. Ja? Ich habe auch drüber nachgedacht, als ich über deinen gelesen habe. Okay. Ich verrate den natürlich nicht, weil ich mir das ja noch für mein Buch aufsparen muss, was ich dann.
Na, gleich sind die Mikrofone hier aus.
Was ich dann irgendwann mal schreiben werde, wann auch immer. Spoilern wir das Buch zu sehr, wenn wir über Frank Schätzing an der Kinokasse in Köln sprechen?
Nein.
Dürfen wir das schon verraten?
Ja,
das war schon herrlich.
Können wir drüber reden. Ist auch eines meiner Highlights. Ist eine Geschichte, die ich lange Zeit so erzählt habe, als wäre sie jemand anderem passiert. Aber irgendwann habe ich auch den Comedy-Faktor darin entdeckt. Und es ging einher mit meiner fatalen Jugendlichkeit, dass ich also für alles permanent zu jung aussah.
Später freut man sich ja, ne?
Später freust du dich.
Ja.
Ja, klar. Mhm. Jahre und Jahrzehnte lang. Und heute werde ich immer noch für jünger gehalten, als ich bin. Mittlerweile lasse ich mir so viele weiße Haare wachsen, dass es dann sich wieder einigermaßen angleicht an mein tatsächliches Geburtsdatum. Aber stimmt, du hast schon recht. Aber damals war es nicht toll. Und ich sah mit 17 aus wie 15. Und dann kam ein Film in die Kinos. Ein Film aus Frankreich. Es gab ja zu der Zeit schon Schulmädchenreport und all so ein Blödsinn. Aber dieser Film aus Frankreich, Emmanuel, von dem hieß es, er zeige alles. Und Deutschland war auf alles nicht vorbereitet. Und was passierte? Die ganze Schule rannte in diesen Film. Und die waren ja auch alle nicht älter als ich. Aber die Mädels schminkten sich, dann sahen die älter aus. Und die Jungs hatten, wie gesagt, schon besagten Flaum an der Oberlippe. Also die kamen da alle locker rein, nur ich nicht. Dachte ich mir zumindest. Also ich wollte ihn ja immer auch so gerne sehen. Ich wollte ja mitreden. Und da bin ich auf einen Trick verfallen und habe mir einige meiner Haare abgeschnitten und habe mir mit einem Stückchen doppelseitigem Tesafilm daraus ein Schnurrbart gebastelt. War eine Riesensauberei, weil diese Haare dann immer statisch aufgeladen überall hinflogen. Ich habe noch Wochen später bei mir im Teppich Haare gefunden. Jedenfalls hatte ich dann einen schönen Schnurrbart in meiner Haarfarbe. So schlau war ich immerhin nicht, zum Zauberkönig zu rennen nach Köln und mir einen Schnurrbart zu kaufen, weil ich habe gedacht, die blödeste Kassiererin sieht, dass das nicht deine Haarfarbe ist. Und damit ausgestattet bin ich eines schönen Sonntagnachmittags um 3 zum Rex auf dem Ring gelaufen. Jeder hatte erzählt, dass da immer eine Riesenschlange vor ist. Da habe ich gedacht, dann kurz vorher pappst du dir den Schnurrbart ins Gesicht, ne, und die Kassiererin wird ja keine Zeit haben und dann guckt die nur auf und dann steht ein Mann mit einem Bart und dann kriegt er sein Kinoticket. Als ich aber da ankam, war es nicht nur 30 Grad, das heißt, ich schwitzte wie ein Schwein, auch vor lauter Aufregung, sondern es war kein Mensch da. Da saß dann so eine alte Dame an der Kinokasse und wartet darauf, dass jemand kommt. Na, dann bin ich da auf und ab getigert, hab gedacht, was machst du denn jetzt? Und mir stand der Schweiß auf der Stirn und auf der Oberlippe. Aber irgendwann habe ich gedacht, du ziehst das jetzt durch. Hab mir diesen Schnurrbart auf die Oberlippe gepappt. Bin damit zur Kinokasse gegangen und merkte, wie dieser Schnurrbart schwamm vor lauter Schweiß. Und dachte, der fällt dir gleich runter. Du musst das jetzt irgendwie über die Bühne kriegen. Eine innere Stimme sagte, vergiss es, geh nach Hause. In dem Moment guckte die hoch und da konnte ich nicht mehr weg. Also bin ich vor diese Frau hingetreten und habe mit zementierter Oberlippe gesagt, Emmanuel, weil ich konnte ja nicht richtig sprechen. Ich dachte, ich fällt der Schnurrbart runter. Dann guckte die mich an und sagte, ich habe sie nicht verstanden. Ich sage, Emmanuel. Und sie guckte wieder und sagte, Entschuldigung, was wollen Sie? Und ich setzte ein drittes Mal an. Einmal, immer und im selben Moment merke ich, wie der Schnurrbart sich von der einen Seite löst und wie ein Gartentürchen absteht. Und dann wechselten wir einen langen und tiefen Blick. Wahrscheinlich fragte sie sich, was als nächstes passiert, ob mir die Nase abfällt. Und dann habe ich gesagt, hat sich erledigt. Und dann bin ich nach Hause gegangen.
Und die Scham brannte im Gesicht.
Ja, die Scham brannte im Gesicht, aber das war der große Auslöser für mich. Bin danach in ein Café gegangen, habe dann erstmal Mathe geschwänzt. Das heißt gar nicht wahr, Quatsch, Blödsinn, da gingen wir hin zum Mathe schwänzen. War ja gar kein Unterricht mehr. Aber ich bin dann da hingegangen, habe einen Kakao getrunken und habe überlegt, so geht's nicht weiter, du musst jemand anderer werden. Also dieser verdruckste Teenager, der hat ab jetzt keine Chance mehr.
Bevor wir darüber sprechen, wie du dann jemand anders geworden bist, lass uns über David Bowie sprechen, deine erste große Liebe. Mhm. Für alle, die in diesen Podcast jetzt eingestiegen sind und denken, David Bowie ist ja ein irgendwie legendärer, mittlerweile toter Musiker, aber mehr weiß ich eigentlich auch nicht so richtig, außer dass ich vielleicht noch Under Pressure im Kopf habe. Bitte mal deine Einordnung, was dieser Mann für die Geschichte des Pop bedeutet hat, was ihn so einzigartig und überragend macht.
Zum einen, wenn wir uns die Giganten im Pop anschauen der letzten Jahrzehnte. Von den kommenden Giganten können wir noch nicht reden, weil die müssen erst welche werden. Aber nehmen wir die Beatles, nehmen wir Bob Dylan, nehmen wir Bowie, nehmen wir Queen, nehmen wir wen soll man noch nochmal, Madonna, Lady Gaga, ganz genau. Die Stones. Ich kenne keinen Popstar, der es geschafft hat, über 50 Jahre, sicherlich auch mal mit Schwachpunkten dazwischen, aber über 50 Jahre Avantgarde zu sein und immer wieder neue Impulse zu setzen. Die Beatles haben das geschafft für die Dauer einiger Jahre. Dann haben sie sich aufgelöst. Dann hat jeder von ihnen seine Solo-Alben gemacht, aber dann war das bahnbrechend Neue. Das geschah innerhalb weniger Jahre. Bob Dylan ist ein Gigant, aber er hat sich über Jahrzehnte nicht erneuert. Das ist ein Oeuvre, durch das verlässlich die Hammond-Orgeln wimmern und es klingt eigentlich so, wie es immer klang. Die Stones, großartig, aber jedes Stones-Album klingt eigentlich so wie das davor. Bowie hat sich nicht nur sich, sondern auch die Musik immer wieder aufs Neue erfunden. Er war natürlich ein Eklektiker, er hat sich alles zusammengesucht, was es in der Welt gab, er hat es aber daraus geschafft, daraus etwas Neues zu synthetisieren. Also das über 50 Jahre lang immer wieder hinzukriegen, da fällt mir kein Vergleichbarer ein. Das ist das eine. Das zweite ist, dass ich keinen Popstar kenne oder überhaupt Künstler, der ähnlich risikofreudig war. Und wir sind ja in Deutschland etwas risikoscheu. Wir versuchen ja nicht das meiste richtig, sondern möglichst das wenigste verkehrt zu machen. Bowie hat sich und seine Musik immer wieder so radikal neu erfunden, dass er damit jedes Mal seine Fanbase aufs Spiel gesetzt hat. Und dieses Wagnis musst du erstmal eingehen.
Und auch seine Plattenfirmen.
Und auch seine Plattenfirmen, die es zum Teil nicht eingegangen sind. Denn Low, dieses erste Album, was zu seiner Berlin-Trilogie gehört, das wollte RCA erst nicht rausbringen. Weil die gesagt haben, das geht überhaupt nicht, dieser komische, splitterige Rock mit diesen wuchtigen Drums und er singt ja kaum und auf der B-Seite ist das alles nur ambient und meditativ. Und die waren der festen Überzeugung, dass das keiner hören will. Die wollten ein zweites Young Americans haben und Bowie hat gesagt, bin ich dafür da, mich ständig zu wiederholen. Und dann kam das Album raus und dann stellte sich etwas raus, was ich schon predige, seit ich aus der Werbung komme. Haltet die Leute nicht für doof. Dieses Argument, die Menschen wollen das nicht, die Menschen verstehen das nicht, das stimmt nicht. Die Menschen verstehen viel mehr und wollen viel mehr, als wir glauben. Und entsprechend wurden diese neuen Sachen von Bowie immer dankbar aufgenommen. Und eigentlich ist er nur ein einziges Mal in so eine Stagnation reingeschlittert. Das war nach Let's Dance. Der Rest der 80er waren dann Stillstand. Und das hat ihm selbst auch sehr zugesetzt.
Ja, auch sehr interessant, warum es dann nach diesem Überhit eben dazu gekommen ist. Das beschreibst du auch sehr schön in dem Buch. Mhm. Ich mache ab hier mit kurzen Fragen zunächst weiter. Du darfst die aber gerne lang beantworten. Wenn du nur einen Song von David...
Lade mich nicht so sehr dazu ein, du weißt, ich kann nicht so gut kurz.
Wenn du, okay, dann bitte nur in einem Satz. Wenn du nur einen einzigen Song mit auf eine einsame Insel nehmen dürftest von David Bowie, ist jetzt gemein. Welcher wäre es und warum?
Erstmal würde ich dir zwei abhandeln. Aber der eine, den ich definitiv mitnehme, wäre Aladdin Sane vom gleichnamigen Album. Und zwar darum, weil da mehrererlei passiert. Zum einen erfindet er seinen Gesangsstil neu. Dann schafft er es aus sehr wenigen Akkorden, die damals eigentlich typisch waren für die ganze englische Rockszene, etwas komplett Neues in der Stimmung zu bauen, was sehr geheimnisvoll ist. Dafür braucht er nicht viel. Aber vor allen Dingen gibt es dort ein Klaviersolo. Das ist von Mike Garson. Es ist das erste Mal, dass wir Mike Garson, seinem großen Pianisten, begegnen, mit dem er ja dann mit Unterbrechungen über 5 Jahrzehnte gearbeitet hat. Und Garson sollte über eine längere Strecke ein Klaviersolo spielen. Das war ein Avantgardist und Jazzer aus den USA, den Bowie entdeckt hatte. Und Mike spielte ein Blues-Solo. Und Bowie sagte, ich will keinen Blues, mach was Neues. Also spielte er ein Rock- und dann ein Jazz-Solo. Und jedes Mal sagte Bowie, nein, das macht jeder. Mach etwas völlig Neues. Und verwies dann auf die Avantgardisten wie Edgar Varese und Giorgio Ligeti und sagte, mach mir sowas. Und Garson sagte, bist du sicher? Weil es kann sein, wenn ich dir so ein Solo spiele, hast du danach keine Arbeit mehr. Und er sagte, ich will das aber so. Und dann hat Garson dieses legendäre atonale Solo gespielt. Und das war ein komplettes Novum in der Popmusik. Und das qualifiziert Bowie auf der einen Seite als einen genialen Performer und Songwriter, vor allem aber auch als einen genialen Produzenten, der immer die Avantgarde im Blick hatte und seinen Musikern ermöglicht hat, das umzusetzen. Darum wäre es Aladdin Sane.
Ich habe das Lied am Wochenende zum ersten Mal gehört und dann direkt 5-mal gehört. Es ist unglaublich cool, ja. Du wolltest mir 2 abbringen.
Da müsste ich dann nochmal irgendwann drüber nachdenken, welches der zweite
Okay,
wäre.
Dann bleiben wir bei dem.
Nein, den zweiten dürftest du dann bestimmen.
Den zweiten dürfte ich dann bestimmen. Da muss ich jetzt auch mal. Da kann ich jetzt nicht drüber nachdenken, weil ich zu viele Fragen auf meinem Fragezettel hier für dich habe. Wenn du dir eine Eigenschaft von David Bowie für dich klauen dürftest, die du nicht hast, welche wäre das?
Naja, der Mann sah definitiv besser aus als ich.
Der Mann sah ziemlich gut aus, ne?
Der sah verdammt gut aus.
Und vor allen Dingen bis ins hohe Alter. Der ist eigentlich immer schöner geworden. Das hat man jetzt schon selten, ne?
Ja, alle, die von ihm beeinflusst waren, ob das jetzt Madonna, Lady Gaga oder St. Vincent waren oder auch andere, sagten als erstes, dass sie infiziert wurden durch irgendein Live-Konzert von ihm und dass sie von seiner Schönheit angezogen waren, die auch eine innere Schönheit war. Abgesehen von so ein paar Phasen, wo der mal ein drogeninduzierter Wirrnis, dummes Zeug von sich gegeben hat, war der ja auch immer wahnsinnig freundlich und sympathisch und zugewandt. Was ich aber aus eigener Erfahrung bestätigen kann, was seine Konzerte angeht, deren ich glaube ich 7 oder 8 gesehen habe, der hatte ein Charisma, das hat die Hallenwände gesprengt. Das war sowohl bei sehr kleinen intimen Konzerten so, ich habe eins mit ihm gesehen in der ersten Reihe im E-Werk in Köln, da gab es nur 1300 Karten. Es war aber auch in so einer Halle wie der Lanxess Arena so. Der stand da vorne klein auf der Bühne und der hat Tsunami-Wellen an Charisma ausgestrahlt. Ich habe nie wieder einen Künstler oder eine Künstlerin erlebt, die Vergleichbares konnte.
Deine Lieblingsanekdote aus dem David Bowie-Kosmos. Du hast ja wahrscheinlich auch ein paar neue durchaus dann auch nochmal gelernt bei den Recherchen für das Buch, ne? Oder wusstest du alles schon, was du da jetzt über ihn aufgeschrieben hast?
Nein, ich habe sehr viel über ihn gelernt. Vieles davon ist jetzt weniger anekdotisch.
Das, was dir jetzt gerade einfällt.
Also beispielsweise, was ich interessant fand, man hat ihn ja immer das Chamäleon genannt, der sich ständig verändert. Und daraus würde man dann schließen, dass er auch seine Sujets, seine Themen, über die er singt, immer wieder aufs Neue neu erfindet. Und was ich interessant fand, war, dass er tatsächlich sein ganzes Leben lang eigentlich nur über 2 bis 3 Dinge gesungen hat, die ihn beschäftigten. Es waren immer die gleichen Inhalte. Es war seine große Liebe, die er verloren hatte, Hermione, eine Tänzerin, mit der er Ende der 60er, noch bevor er bekannt wurde, zusammen war und die er eigentlich vergrault hat. Und um dann festzustellen, dass das seine größte Liebe war und blieb. Und bis zum Schluss, bis zu seinen allerletzten Arbeiten, hatte er immer wieder kleine versteckte Botschaften geschickt. Auch als er schon super glücklich mit Iman verheiratet war. Es ging dann auch nicht darum, da irgendwo wieder was aufleben zu lassen. Aber es zeigte, wie sehr ihn das immer wieder umgetrieben hat über Jahrzehnte. Und das zweite war sein Halbbruder Terry, der an Schizophrenie litt, der dann auch in der Anstalt gestorben ist. Und diese ganze Familie Burns, also die Familie seiner Mutter, hatte psychische Probleme. Also er hatte 3 Tanten, die alle in der Psychiatrie saßen. Eine war gar lobotomiert worden. Dann Terry, sein Halbbruder, der dann durchdrehte. Und er hatte eine panische Angst davor, verrückt zu werden. Ich glaube, in den letzten 20 Jahren seines Lebens dann nicht mehr. Da begriff er dann, dass ihm das nicht passieren wird. Aber wenn du seine Texte, seine Lyrics nimmst von vielen, vielen Alben, dann drehen die sich in irgendeiner Weise um Schizophrenie und um Wahnsinn. Das Ganze war natürlich dann noch begleitet von Nietzsche, von Aleister Crowley. Also er las ja irrsinnig viel und viele Philosophen auch. Naja, also das sind so diese 2 Dinge, die ich interessant fand. Und da gibt es eine ganz knuffige kleine Geschichte von ihm, als er so richtig rundum glücklich war. Und das war mit Iman und dann war die Tochter auf die Welt gekommen, Lexi. Und dann hat man ihn in einem Interview mal 2003 gefragt, sag mal David,
Iman, das Supermodel und seine
Iman
Frau,
war das,
ne?
War das Supermodel. Ne? Und er sagte dann in einem Interview irgendwann, weißt du, die Leute glauben immer, das wäre so toll, wenn du ein Weltstar bist mit jeder Menge Hits und tollen Bühnenpräsenzen und du bist mit einem Supermodel verheiratet und hast eine Tochter und bist einer der reichsten Menschen der Welt. Die Leute glauben immer, das wäre so großartig. Und weißt du was? Sie haben recht.
Wobei ja eine Sache auch sein Weltbild erschüttert haben muss. Das habe ich zum Beispiel in deinem Buch gelernt. Dieses Attentat auf John Lennon. Ja. Ich wusste gar nicht, dass der Attentäter eigentlich als nächstes auf der Liste hatte, wozu es ja dann Gott sei Dank nicht kam, mutmaßlich David Bowie.
Mutmaßlich, ne? Genau. Mhm. Der war ja abends, Lennon war ja aufgetreten und dann ging der nach Hause und dann hat dieser Typ ihn ja aufgelauert, hat ihn erschossen und für den nächsten Abend, Bowie spielte am Broadway The Elephant Man, spielte die Titelrolle. Und am nächsten Abend sollte Bowie da auftreten und es gab ein Programmheft und das hat man bei dem Attentäter gefunden und da war dieser Termin eingekreist, der hatte wohl auch schon ein Ticket gekauft, sodass man mit einigermaßen mit Fug und Recht annehmen konnte, dass Bowie der Nächste gewesen wäre. Bowie lebte zu der Zeit, nach Jahren, die er in der Schweiz verbracht hatte, aus fiskalischen Gründen, lebte er wieder in New York mit seinem Sohn, von seiner ersten Frau Angie war er zu der Zeit geschieden. Und hatte wahnsinnig viel vor. Er hatte gerade Scary Monsters rausgebracht, er wollte eine Scary Monsters Tour machen, er plante ganz viele verschiedene Dinge. Und dann passierte dieses Attentat gar nicht weit von ihm. Er wohnte gar nicht so weit vom Central Park entfernt. Und Lennon war ja ein guter Freund von ihm gewesen. Und er war so tief erschüttert und dann eben auch noch von der Wahrscheinlichkeit, dass es ihn als nächstes erwischt hätte, dass er auch eine panische Angst entwickelte, auf eine Bühne zu gehen. Also zog er sich in die Schweiz zurück, darum gab es keine Scary Monsters Tour und damit verbindet sich eine andere interessante kleine Geschichte. Es gibt ja diesen schönen Film Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, Christiane F. Und da gibt es ein Konzert von ihm, wo er auftritt und Christiane F. ist in der ersten Reihe und schaut immer zu ihm hoch. Das ist ein toller Ausschnitt, den sie da bringen von diesem Konzert. Das ist extra auch geshootet worden. Es war kein echtes Konzert, es waren 2 Leute da, aber die Schauspielerin hat man in Deutschland aufgenommen. Das Konzert wurde aber gefilmt in New York. Und es wäre fast nicht dazu gekommen, weil Bowie sagte, ich gehe auf gar keinen Fall auf irgendeine Bühne, weil er Angst hatte, wenn er auf die Bühne geht, wird er erschossen. Und dann hat Uli Edel wohl sehr viel Überredungskunst aufbringen müssen, damit er dann doch bei einem kleinen Konzert, was extra dafür arrangiert war für den Dreh, auf die Bühne ging.
Ja, Wahnsinn. Also ja. Das sind dann die Seiten, hat er vielleicht vergessen in seiner Antwort, als er das gesagt hat, aber das sind dann die weniger schönen Seiten des Daseins.
Ich glaube, da kann jeder ein Lied von singen, der das erlebt hat. Ich bin wirklich ein ganz kleiner Fisch. Ich glaube, das Größte, was ich mal hatte, waren 4000 Leute in der Arena. Aber Menschen wie Lady Gaga oder Billie Eilish oder Madonna oder eben Bowie oder auch ob das Freddie Mercury war, die haben alle die gleichen Geschichten erzählt.
Stalker auch, ne?
Stalker, Menschen entwickeln Obsessionen für dich und du bist deines Lebens nicht mehr sicher. Du bist in dem Augenblick, sitzt du in einem Käfig, ne, in einer Glaskugel und das musst du wollen. Man darf nie vergessen, die Beatles haben ihre besten Alben, also die innovativen Alben, aufgenommen, als sie schon nicht mehr live auftraten. Das Letzte, was sie gemacht haben, war eine USA-Tour. Das war aber sogar noch vor Magical Mystery Tour, das war vor Sgt. Pepper. Und bei dieser USA-Tour, im Vorfeld der USA-Tour, hatte John Lennon, muss man sagen, ein bisschen unbedacht ein Interview gegeben. Und er meinte einfach, er könnte jetzt besonders kluge Sätze in die Welt werfen und sagte, die Beatles sind gerade größer als Jesus Christus. Das solltest du am Vorabend einer USA-Tour, vor allem wenn du durch den mittleren Westen fährst, nicht tun. Das resultierte darin, dass die Beatles Morddrohungen bekamen und dass sie wirklich ernsthaft bedroht wurden. So dass sie hinterher gesagt haben, wir werden nie wieder live auftreten. Dann haben sie noch ein Konzert gegeben in London auf dem Dach des Plattenstudios und das war's. Und danach haben die großen Alben gemacht. Das heißt, ich glaube, in dem Moment, wo du einen gewissen Zenit überschreitest in deiner Bekanntheit, Popularisierung, lebst du auch in einer ständigen Angst. Und bist eigentlich kaum noch in der Lage, ein normales Leben zu führen. Du vereinsamst dann auch ein bisschen. Und das war etwas, was Bowie auch passierte. Der saß da in der Schweiz rum und langweilte sich eigentlich zu Tode.
Kleine Werbeunterbrechung in eigener Sache. Hier ist Sarah Brasak, stellvertretende Chefredakteurin des Kölner Stadtanzeiger. Wir berichten in der gedruckten Ausgabe oder im E-Paper des Kölner Stadtanzeiger sowie auf ksda.de täglich intensiv über alles Wichtige, was in Köln passiert. Aber natürlich auch in der Region, Deutschland und der Welt. Dieser Podcast ist für Sie kostenfrei hörbar. Deshalb freuen wir uns, wenn Sie unseren Lokaljournalismus und die Arbeit der Redaktion mit einem Abo unterstützen. Alle Infos dazu finden Sie unter ksda.de/abo oder für das rein digitale Abonnement unter ksda.de/plus. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Ich muss gerade an die Dixie Chicks denken, wo sich die Geschichte ja dann wiederholt hat, ja, als sie gesagt haben, dass sie sich dafür schämen, aus Texas zu sein, wo George W. Bush herkommt. Ja. Und die ja dann eigentlich auch Morddrohungen bekommen haben, wo die CDs verbrannt wurden und was eigentlich so ein bisschen das Ende ihrer ganz großen Karriere jedenfalls dann gewesen ist. Also diese Angst, dass du einen falschen Satz sagst und der bleibt für immer.
Ja, ich glaube, oder für lange jedenfalls. Es war, glaube ich, sogar das Ende ihrer Karriere. Mhm. Ich glaube, die gibt es heute noch, jetzt, glaube ich, nur noch Chicks, glaube ich. Und haben sich irgendwann umbenannt oder jahrelang abgetaucht.
Wäre ein anderer Podcast. Wir kommen jetzt wieder zurück zu dir. Du bist ja ein Kölscher Jung. Hm? Du bist ein Einzelkind. Bist irgendwann mal von deinen Eltern nach Hürth verschleppt worden.
So aber, ist es.
Aber da schweigen wir drüber. Aber trotzdem weiter in Köln zur Schule gegangen. Und dass du ausgerechnet mal ein Autor werden würdest, da hat ja lange nicht so richtig was drauf hingedeutet. Also du hast dann als Schüler schon Musik gemacht. Du hast gezeichnet, illustriert. Du hattest aber auch Interesse an Theater. Du warst eigentlich so ein kreativer Hans Dampf in allen Gassen. So, da war aber vom Schreiben noch nicht die Rede. Dann hat sich zum ersten Mal so richtig gelohnt, deine künstlerische Begabung beim Wehrdienst, den du ja streng genommen allein durch körperliche Anwesenheit absolviert hast.
Aber ich habe durchaus bleibende Eindrücke hinterlassen, nur nicht die, die sich die Armeeführung vorgestellt hatte.
Richtig, weil da hast du auch Kunst produziert eigentlich in der Bundeswehr. Nur. Das dürfte ziemlich einzigartig sein, ne?
Das stimmt. Wäre aber nicht passiert, wenn das nicht so gefragt gewesen wäre. Ich saß da auf der Zeichenstelle in Köln-Longerich. Ich habe die Grundausbildung wie jeder andere gemacht, also 3 Monate durch den Dreck robben, durch den Schlamm robben.
Erfolgreich vorher versucht, den Wehrdienst zu verweigern, ne? Das war ja jetzt nicht unbedingt dein Wunsch.
Nein, das war überhaupt nicht mein Wunsch. Und dementsprechend habe ich dann überlegt, wie könntest du verweigern? Du musstest ja damals eine Gewissensprüfung ablegen. Und da musste ein Komitee zu dem Schluss gelangen, dass dein Gewissen tatsächlich durch den Wehrdienst so unzumutbar belastet wäre, dass man dich freistellt. Interessanterweise musst du ja keine Gewissensprüfung machen, wenn es darum geht, dass du Menschen erschießt, wenn es drauf ankommt. Anyway, jedenfalls habe ich dann diese Gewissensprüfung verfasst und habe dann irgendwas da reingeschrieben, von wegen, wie traumatisiert ich durch Gewalterfahrungen meiner Kindheit wäre. Alles Bullshit. Und habe das dann da vorgelesen. Musstest du dann nochmal vorlesen vor diesem Komitee. Und während ich das vorlas, hörte ich die leise lachen. Und dann haben sie sich auf die Schenkel geschlagen. Naja, und dann war ich natürlich, mich durchgefallen. Dann wurde ich natürlich gezogen. Dann haben sie mich aber erstmal nicht genommen, wegen geburtenstarker Jahrgänge. Und die hatten alle T1, T2, also Tauglichkeitsgrad. Ich war T3 wegen meiner Kurzsichtigkeit. Und ich wollte ja nochmal irgendwann was lernen, studieren. Hab dann einen Brief geschrieben, gesagt, jetzt zieht mich endlich. Ich will jetzt endlich zur Bundeswehr. Ich will jetzt den Sowjet bekämpfen. So, und dann haben sie vor lauter Schreck, dass jemand freiwillig zur Bundeswehr will, haben sie mich genommen. Dann saß ich dann da, war sogar, wie man mir sagt, ein guter Soldat. Ich war zum Beispiel sehr gut am Gewehr. Ich traf alles. Aber ich hatte keinen Bock, hinterher nach Schleswig-Holstein zu den Panzern zu gehen. Und dann habe ich so angefangen, immer mal kleine Zeichnungen zu machen, Leute zu zeichnen. Das endete damit, dass ich in Köln bleiben durfte und auf die Zeichenstelle kam, nach Longerich, wo unsere Aufgabe darin bestand, die Feindbewegung hinter den Linien einzuzeichnen. Jetzt hatten wir aber keinen Feind, außer vielleicht Düsseldorf. Also saß ich da und hatte nichts zu tun.
Die Karte ist schnell gezeichnet.
Die Karte ist sehr schnell gezeichnet, genau. Also saß ich da und hatte nichts zu tun und jeden Morgen fiel mir dann immer schon der Kopf auf die Tischplatte. Neben mir saß der Kasernenkommander, der kam dann durch. Die ersten Tage bin ich noch aufgesprungen, habe Männchen gemacht, bis der sagte, geh mir nicht auf den Keks, ich heiße Fritz. Und das heißt, auch dieses ganze Hierarchiegebilde in dieser Kaserne löste sich für mich komplett auf. Und dann sag ich, was machst du denn jetzt? Naja, und wir hatten Schreibmaschinen und Schreibmaschinen gingen einher mit Typenreiniger. Typenreiniger ist so eine Art blaue Knetmasse, da machst du diese Typen von der Schreibmaschine mit sauber. Und dann habe ich daraus unseren Oberfeldwebel gebastelt. Der hatte so ein Bibelkinn, so ein Nussknackerkinn. Dann habe ich den bei mir auf die Schreibtischkante gesetzt mit diesem Nussknackerkinn. Und dann kam der Commander vorbei, sah das und habe ich nachgedacht, ach du Scheiße, jetzt kriegst du wahrscheinlich einen Anschiss. Und hat er sich totgelacht und hat dem unters Kinn geflitscht. Und dann kam der Nächste und wollte auch unters Kinn flitschen. Plötzlich kamen alle und wollten dem Oberfeld unters Kinn flitschen. Da dachte ich, das könnte ja vielleicht ein Geschäftsmodell sein und habe nicht ganz ernst gemeint beim Nächsten gesagt, Moment, flitschen kostet 10 Pfennig. Fünfmal flitschen kostet 20 Pfennig. Irgendwie habe ich da sogar einen Sonderpreis gemacht. Zack, lagen da 2 Groschen. Und dann bin ich auf den Trichter gekommen. Und dann habe ich angefangen, Leute zu porträtieren. Irgendwann hatte ich eine gut gehende Zeichenwerkstatt. Ich habe, glaube ich, keinen Dienstgrad, den ich nicht porträtiert hätte. Und habe damit richtig Kohle verdient.
Und damit dann auch deinen Bundeswehrdienst durchgebracht.
Ja.
Reich und ohne Panzer.
Ja, ich saß dann da, nach einem Jahr kam ein Typ, den ich noch nie gesehen hatte und die Schulterstücke wiesen ihn als Major aus. Und da dachte ich, oh, wer ist das? Und dann stellte er sich vor und sagte, er wäre der neue Major an dieser Kaserne und er hätte gehört, dass ich auf Kosten meiner Kameraden, die hier aufopferungsvoll fürs Vaterland einstünden, mich bereichern würde und schiss mich sowas dann zusammen. Ich dachte, okay, wahrscheinlich landest du jetzt vom Kriegsgericht oder irgendwas, gibt es auch Kriegsgericht ohne Krieg, mindestens was so unehrenhaft entlassen. Vielleicht musst du den ganzen Kameraden die Kohle zurückgeben für die Porträts, ich wusste es nicht. Als ich jedenfalls auf Milbengröße geschrumpft war, zog der ein Foto von seiner Frau aus der Tasche und sagte, so, und das ist meine Frau, brauche ich bis morgen Mittag, DIN A4, aber mehr als 10 Mark zahle ich nicht. Und da wurde mir klar, der wollte nur die Preise drücken. So, und dann habe ich weitergemacht und als ich dann entlassen wurde endlich, hatte ich ordentlich Geld verdient bei der Bundeswehr, ja.
Wahnsinnsgeschichte. Du hast ja alles andere als ein ideales Abi gemacht, um das mal so zu formulieren. Und darum hast du sehr lange auf einen Wunschstudienplatz warten müssen. Es sollte eigentlich Musik werden oder Kunst. Du hast dann zwischendurch mal in einem Anfall von Vernunft BWL studiert, hattest dann aber so viele Anfälle von Migräne in Mainz, dass du wieder hingeworfen hast. Und was ich interessant fand, du warst nach der Schule vor allen Dingen damit beschäftigt, ein schöner Mann zu werden. Wie ging das vonstatten und warum war das so ein großes Thema bei dir?
Naja, das war nach dieser etwas unglücklichen Schnäuzer-Episode.
Wo du dein Leben ändern wolltest.
Wo ich mein Leben ändern wollte, wo ich mich so überhaupt nicht mochte und kleinschmächtig, milchgesichtig, pickelig. Ich meine, das ist gut, das ereilte jeden, aber mich ereilte es so richtig schlimm. Und dann trug ich diesen Parka, den zu der Zeit jeder trug. Aber andere trugen den wie eine Robe. Und bei mir war es eigentlich eher so, der Parka trug mich. Also ich schlich darin rum wie so ein Gespenst, so ein NATO-Grünes. Und dann habe ich da gesessen und habe gedacht, so kann es nicht weitergehen. Du beschließt jetzt, ein schöner Mann zu werden. Bei einem Erwachsenen würde man sagen, das ist ein bisschen vermessen. Das ist alles ein bisschen arrogant. Man muss aber sehen, da saß ein 17-Jähriger. Und wenn der sich sowas vornimmt, dann hat das eine ganz andere Bedeutung. Ich habe also bin da generalstabsmäßig rangegangen. Das erste war, ich bin, glaube ich, in eine Drogerie gelaufen und habe mir alle möglichen Gesichtswasser geholt, um einfach da diese fettige, unreine Haut in den Griff zu kriegen. Ich bin zum Friseur gegangen. Ich habe mir eine andere Frisur machen lassen. Ich bin mit meinen paar Kröten, meine Mutter hat mich da sehr unterstützt, zu C&A gelaufen, habe gesagt, ab jetzt werden nur knallmoderne Sachen gekauft. Und ich hatte schon Angst, dass ich damit dann plötzlich auffallen würde. Wenn du dich in so einen Park erhüllst, dann hat das ja einen Vorzug. Menschen übersehen dich komplett. Wenn sie dich übersehen, können sie dich auch nicht kränken. Aber in dem Augenblick, wo du jetzt plötzlich hingehst und machst dir einen fancy Haarschnitt, ne, und ziehst dir irgendwelche modischen Klamotten an, da kann es natürlich passieren, dass sie dich auslachen. Also das war schon ein Wagnis. Das hat aber funktioniert plötzlich. Und da habe ich gedacht, das nimmst du jetzt, machst du jetzt weiter. Du achtest jetzt auf dich. Du wirst jetzt ein schöner Mann. Ob ich dann schön geworden bin, da kann man sich trefflich drüber streiten. Aber auf jeden Fall bin ich eines geworden. Ich bin selbstbewusster geworden, bin mehr aus dem Schatten ins Licht getreten.
Darüber könnten wir, glaube ich, noch lange reden, wie das bei dir vonstatten gegangen ist. Und ich glaube, auch da werden sich viele Leute wiederfinden, die das in ihrer Teenagerzeit genauso hatten. Und deswegen ist deine Ehrlichkeit in diesem Buch auch wirklich sehr schön. Vielleicht kurz dein Leben dann so im Zeitraffer, weil wir ja gar nicht die Zeit haben, über alles zu sprechen. Es wurde dann nicht das Kunststudium bei dir. Auch darüber könnten wir jetzt nochmal sprechen, denn der Kunstprofessor war nicht so richtig angetan von dem, was du da gemacht hast. Wobei es, glaube ich, eher das Versagen des Kunstprofessors war. Es wurde dann Marketing und Kommunikation bei dir und du hast dann studiert, du hast nebenbei gezeichnet, du hast Plattenkritiken geschrieben bei der Stadtrevue. Du hast deinen ersten Job in der Werbeagentur angenommen nach der Bundeswehr, wo du einen Spitznamen Agentur-Gigolo zwischenzeitlich bekamst. Und also bist ziemlich erfolgreich geworden dann. Irgendwann mal auch mit deiner eigenen Werbeagentur, Umsätze in Millionenhöhe, sehr große Kunden. Dann deine ersten Bücher geschrieben und dann gab es eben dieses eine Buch, was sehr bekannt geworden ist, Tod und Teufel in Köln. Und trotzdem gibt es diese eine Passage in dem Buch.
Muss ich das schon gar nicht mehr beschreiben, weil du das so schön gemacht
hast. Ja, ich gucke nur auf die Uhr und sehe, wir haben gar nicht so viel Zeit und ich ärgere mich, dass ich dich nicht für 4 Stunden eingeladen habe. Aber so ist es nun mal. Und du hast aber trotzdem diese eine Passage in dem Buch, die ich kurz vorlesen würde. Und die geht wie folgt. Gegen alle diese Errungenschaften dachte ich, den traurigen Jungen von damals gewissermaßen eintauschen zu können. Doch der Junge lässt sich nicht verleugnen, er diktiert mir meine Träume, hält Selbstzweifel wach, traut sich nichts zu und behauptet, ich zu sein. Ich bin nicht er und ich bin es doch, hasse ihn und werde ihn wohl lieben müssen. Du hast ja gerade gesagt, du bist ein selbstbewusster Mann geworden und du hast auch diesen sozusagen inneren Jungen, hast dich mit dem versöhnt, der du damals warst. Aber trotzdem, wie ist dein Verhältnis heute zu dir und Selbstzweifeln?
Mein Verhältnis zu mir ist seit langer, langer Zeit schon hervorragend. Ich kenne auch meine Fehler, ich kenne auch meine Schwächen. Die akzeptiere ich, damit lebe ich auch. Ich habe sicherlich als Reaktion auf diese eher erfolglose, sagen wir mal ruhig auch zu Teil niederschmetternde Teenagerzeit, dann, nachdem es lief, nachdem ich aber auch erst mit Mitte 20 Anerkennung dafür bekam, dass ich kreative Dinge konnte, habe ich wahrscheinlich umso mehr auf Hochdruck an so einer Karriere gearbeitet. Und um es einfach allen zu zeigen, meinen Lehrern damals, die gesagt haben, der ist zu doof, dem Teenager zu zeigen. Und das hat dann auch Früchte getragen. Da war dieser Versöhnungsprozess aber noch nicht in Gang gesetzt worden. Der kam dann erst wesentlich später. Dann habe ich eigentlich so mit Einsätzen Ende der 80er, Anfang der 90er, wie du schon sagst, eine Erfolgsgeschichte hingelegt, allerdings immer mit großen Abstürzen auch. Also wir sind auch mit dieser Agentur zweimal fast pleite gegangen. Das war nicht nur immer nur, dass es aufwärts ging, sondern es ging auch zum Teil radikal abwärts. Das heißt, ich habe nicht nur eine Chronologie von Erfolgen, sondern auch eine Chronologie des Scheiterns hinter mir. Und würde sagen, dass diese Abfolge von Erfolg und Scheitern mir sehr gut getan haben. Ich umarme das Scheitern und liebe das Scheitern, weil das Scheitern ist ausweislich dafür, dass du überhaupt irgendwas versuchst. Und insofern war ich, bis der Schwarm kam und auch unmittelbar nach dem Schwarm, sehr mit mir im Reinen. Was ich nicht verstanden hatte, war, dass es noch mehr in mir gibt als nur diesen erfolgsversessenen Menschen. Wobei es mir gar nicht so sehr um den Erfolg ging, das ist vielleicht verkehrt. Es ging mir darum, dass ich die Freiheit habe, mich kreativ so auszudrücken, wie ich das will. Deswegen habe ich auch angefangen, Bücher zu schreiben, um nicht ständig mein Leben lang Werbung zu machen müssen, immer im Dienste irgendwelcher Auftraggeber, sondern wirklich nur meine eigenen Geschichten zu erzählen. Das war eigentlich die Antriebsfeder. Ich habe gearbeitet wie ein Irrer, Tag und Nacht, 7 Tage die Woche. Und was ich aber nicht kannte, ich kannte nicht die Landschaft meiner Seele, um sie mal so auszudrücken. Also wenn du plötzlich, wenn das alles keine Rolle mehr spielt, was du da tust, was bleibt denn dann eigentlich von dir übrig? Und auf das, was dann folgte, nachdem ich aus der Werbung raus war, der Schwarm dann plötzlich so groß wurde, ich diese Riesentournee da mitmachte und diese Jahre der Selbstüberforderung und dann plötzlich hast du einen Weltbestseller, bist aus allen finanziellen Nöten raus und jetzt passiert mal gerade gar nichts und darauf war ich nicht vorbereitet und dann bin ich abgestürzt, dann hatte ich einen Burnout und in dieser Zeit habe ich nochmal wesentlich mehr über mich gelernt, dass es eben auch jenseits all dieser Phänomene, Erfolge, Misserfolge, jenseits des ganzen Alltagsgetöses, was du um dich herum hast und was du selber initiierst, eben auch einfach nur dich gibt und dass du dich selbst eben auch aushalten musst. Und das habe ich dann gelernt, sodass ich sage, sagen wir mal so seit 2005, 2006 glaube ich wirklich sehr mit mir im Reinen zu sein.
Wie lernt man das denn?
Das lernst du dadurch, dass du erstmal dem Impuls, irgendetwas zu tun, komplett widerstehst, namentlich Meditation. Das heißt, du setzt dich auf deinen Hintern und tust eine Stunde lang überhaupt nichts.
Und das macht dich erstmal, ja wahnsinnig gemacht haben, oder?
Das macht dich erstmal wahnsinnig. Vor allen Dingen ist etwas, wird dir jeder erzählen, der eine ähnliche Erfahrung gemacht hat, du hast erstmal Angst davor, weil du denkst, wenn du nicht permanent etwas tust, was dir ein Erfolgserlebnis beschert oder wenn du keinen Erfolg hast, eine Krise löst, also ständig in irgendeiner Weise proaktiv bist, wenn du nicht permanent über die Vergangenheit nachdenkst und die Zukunft nachdenkst, also verstrickt bist eigentlich in fiktive Welten, weil die Vergangenheit gibt es nicht mehr, die Zukunft gibt es noch nicht. Dann, was bleibt dann? Und dann stellst du fest, da ist eine Leere, da ist eine Nichts, da ist eine Stille. Und viele Menschen haben vor dieser Leere Angst, weil das ist dann wie so ein schwarzes Loch, in das du reinfällst. Und das auszuhalten am Anfang ist schwer, weil wenn du nichts tust, wenn du da nur sitzt, dann spürst du ständig diesen Impuls, jetzt muss ich aber da was tun. Vor allen Dingen kommen dann Gedanken, die du nicht willst und die stürmen auf dich ein. Und dann kämpfst du mit deinen Gedanken. Du bist noch nicht so weit, dass du dich davon abkoppeln kannst und deine Gedanken wie so Sturmwolken vorbeiziehen siehst. Und am Ende geht es darum, dass du in einen Zustand gerätst, in ein bloßes Gewahren deiner selbst und der Welt. Nicht wertend, nicht mit dem Willen versehen, irgendwas daran zu ändern, du einfach nur da bist. Atmest und bist da. So, und das hat eine ganze Weile gedauert, bis ich das kapiert hatte. Aber als ich es dann verstanden hatte, hat es mir sehr geholfen.
Hast du trotzdem Selbstzweifel, wenn du ein Buch schreibst?
Ja, Selbstzweifel hat man immer. Oder sagen wir mal so, ich habe keine grundsätzlichen Selbstzweifel an mir. Das war auch über Jahre hinweg der Fall. Ich kenne übrigens keine prominente Person im künstlerischen Bereich, die das nicht hat. Das nennt man das Hochstapler-Syndrom, dass wir alle irgendwo glauben, eines Tages kommt man uns auf die Spur, um festzustellen, dass wir in Wirklichkeit doch gar nichts können. Noch bluffen wir uns durch. Aber an dem, was ich schreibe, was ich mir ausdenke, an der Form, am Inhalt, natürlich immer wieder aufs Neue. Immer wieder aufs Neue.
Und hast du Angst vor der Bewertung? Also Kritiken, die über deine Bücher erscheinen zum Beispiel?
Nein, überhaupt nicht.
War das auch ein Prozess?
Ja, das ist ein Prozess, den du durchläufst, ganz klar. Weil wir sind alle Wesen, die Bestätigung brauchen. Die Frage ist nur, um welche Bestätigung geht es dir am Ende des Tages? Bei mir ist es so, dass ich sehr mit mir ringe, auch aufgrund der von dir angesprochenen Selbstzweifel, der Selbstkritik und vielfach beim Schreiben oder auch beim Musikmachen Ideen wieder umstoße, was Neues mache, so lange feile und schleife, bis ich selber denke, jetzt ist es gut. Und dann habe ich eine ganz kleine Gemeinschaft, weniger Menschen, denen ich es dann gebe und sage, jetzt sagt mir bitte ganz ehrlich euren Eindruck. Und das sind sehr kluge Menschen und die sind mit mir ganz ehrlich und ganz offen. So, das ist mein Verleger und Freund Helge Malchow, das ist meine Frau Sabina, die ja auch aus der Germanistik kommt und die eine große Thriller-Kennerin ist. Und dann ist es noch ein Freund und die drei geben mir ihr Feedback. Dann gehe ich nochmal in sich, in mich. Die haben dann meistens in 90% aller Fälle, haben die komplett recht. An einzelnen Fällen bin ich da nicht der Meinung. Aber am Ende des Tages, was dann rauskommt, das ist etwas, wovon ich sage, damit bin ich dann absolut happy. Und wenn dann jemand schreibt, es wäre Bullshit, dann mache ich mir keine einzige Sekunde einer schlaflosen Nacht, was ich noch hätte tun können, damit es dem auch gefällt. Das ist mir dann ehrlich gesagt völlig egal. Ja.
Wir müssen natürlich noch über Frank Schätzing, den Musiker, sprechen, weil das ist ja auch die Parallele, die du mit David Bowie hast. Du hast nach sehr, sehr vielen Jahren der Entstehung dann 2019 ein Album rausgebracht. Mhm. Hast dich auch, es gab auch eine Zeit, wie du schreibst, wo du dich maßlos geärgert hast, dass du nicht mit gleicher Konsequenz den Weg des Musikers gegangen bist und dann am Ende der Autor geworden bist. Du hast Musiker von David Bowie aber tatsächlich dazu gebracht, bei deinem Album mitzumachen. Mhm. Erzähl mal, das ist ja unglaublich.
Ja, besagten Mike Garson, der dieses fantastische Solo auf Aladdin Sane spielt. Ich habe angefangen damit irgendwann 2010 mit diesem Album. Dann kamen aber immer Bücher dazwischen. Ich musste ja auch schreiben. Also,
es gibt Deadlines und so weiter.
Ja, es gibt Deadlines, ganz genau. Und es ist ja im Prinzip auch mein Beruf gewesen. Und so, dass das immer wieder da lag. Und dann, ja, habe ich nichts an diesem Album gemacht. Muss auch davor vielleicht vorausschicken, ich habe ja 10 Jahre meines Lebens von 15 bis 25 praktisch nur Musik gemacht. Aber damals war das Nadelöhr, waren die Plattenfirmen. Und wir haben zweimal fast einen Vertrag gehabt, sind immer knapp dran vorbeigeschrammt. Es gab eben kein YouTube, kein Soundcloud.
Kein Spotify, andere, kein wo Spotify, man selber...
Gab es alles nicht. Ne? So, ne? So und so ist da eben nie was draus geworden. Dann hatte ich einfach Bock, ich wollte da keine zweite Karriere mit starten, Himmels Willen. Ich wollte es einfach mal machen. Ich wollte einfach meine Songs unters Volk bringen. Und habe das dann 2019 gefinisht. Und Ende 2015, als wir da schon so in den Endmixen waren, hatte ich 3 Songs, die ein Klavier brauchten. Und meine eigenen Klavierfähigkeiten sind sehr limitiert. Ich bin eigentlich ein Nixon-Virtuose. Ich habe so schön geschrieben, ich bin eigentlich die musikalische Entsprechung eines Thermomix. Also ich kann von allem was, aber so richtig ganz doll. Das Einzige, wo ich wirklich dran arbeite, ist die Stimme. Ansonsten reicht's fürs Studio. Und dann kam ich auf die kühne Idee, Mike Garson zu fragen. Einfach mal anzumailen, ob der vielleicht Lust hat, damit zu spielen.
Das ging jetzt aber nicht nur mit einer Mail, oder? Oder die Mail ist wahrscheinlich nicht erstmal das Problem, die rauszufinden.
Ja, die Mail ist gar nicht so schwierig gewesen. Der hat eine Homepage und da ist alles, was er gemacht hat, drauf. Und da kannst du auch Kontakt mit ihm aufnehmen. Jetzt ist das aber eigentlich eher dafür gedacht, dass wenn ein Konzertveranstalter sagt, ich habe hier einen großen Künstler und würdest du den als Keyboarder begleiten, dann geht man an seinen Schwiegersohn, an Mark, und dann sagt Mike, okay, mache ich oder mache ich nicht. Ich habe da hingeschrieben und gesagt, ich bin ein Kölner Musiker, ich schreibe auch Bücher und ich hätte hier ein paar Songs und hätte Mike eventuell Lust, sich das mal anzuhören. Dann schrieb Mark zurück, erstmal sein Schwiegersohn schrieb zurück, du Mike, mach das eigentlich nicht mehr. Der war ja zu der Zeit auch schon, ich glaube Ende 60, hatte ausgesorgt für alle Zeiten und hatte, glaube ich, auch wirklich keine Lust mehr, jetzt ständig irgendwo Klavier zu spielen. Aber er sagte, schick die Sachen trotzdem mal, wir können sie aber uns mal anhören. Also habe ich sie dahin geschickt. Und dann bekam ich eine Woche später eine E-Mail von Mike zurück. Und er schrieb, Frank, ich habe mir die Sachen angehört, es gefällt mir sehr gut. Dafür nehmen wir den ganz großen Flügel, die Sachen brauchen Volumen. Und dann haben wir uns verabredet, wann wir telefonieren.
Nachdem du einen Schnaps getrunken hast wahrscheinlich, oder? Das ist ja ein riesen Ritterschlag.
Ja, ich bin dann erstmal 3 Meter gewachsen und einmal über Köln geflogen und dann habe ich mich hingesetzt und habe zurückgeschrieben, habe gesagt, großartig, fantastisch. Da hat er gesagt, ruf mich morgen mal an. Dann habe ich den angerufen, ein ganz, ganz netter Typ. Ich bin jetzt Gott sei Dank niemand, der so beeindruckbar ist, in dem Sinne von Prominenz, dass mir dann die Spucke wegbleibt. Ich respektiere Menschen irrsinnig für das, was sie leisten, aber ich habe keine Berührungsängste. Weil in dem Moment, wo ich denen dann gegenübertrete, sehe ich nicht mehr diese Giganten, sondern ich sehe dann einfach nur die Menschen. Und das führte dazu, dass wir sofort einen Draht zueinander hatten und sehr nett miteinander telefoniert haben über längere Zeit. Und er hat mir erzählt, wie sie mit Bowie immer gearbeitet haben. Das war im Dezember 2015. Dann sagte er, ich muss jetzt erstmal nochmal touren mit einem israelischen Musiker. Ich bin auf einer Welttour. Aber Anfang, Mitte Januar 2016, also nächstes Jahr, telefonieren wir wieder und dann machen wir was aus und dann spiele ich dir die Sachen ein. Ja, war ich natürlich der glücklichste Mensch unter der Sonne. Dann kam der Jahreswechsel. Am 8. Januar kam Black Star raus, Bowies letztes Album. Und am 10. Januar war Bowie tot. Und wir waren alle völlig schockiert. Du bringst ja nicht so ein großartiges Album raus und stirbst direkt danach, 2 Tage später. Das war völlig surreal. Und wieder 2 Tage später waren Mike und ich zum Telefonieren verabredet. Und er wollte dann am Klavier sitzen und wollte mir vorspielen, was er sich da so ausgedacht hat. Dann bin ich nicht davon ausgegangen, dass das zustande kommt. Mike schrieb mir aber eine E-Mail und sagte, ich sitze am Klavier, ruf mich an. Dann habe ich ihn angerufen, er saß in L.A. und habe gesagt, Mike, ich bin ja schon schockiert, wie muss es dir erst gehen? Wir können das canceln, wenn du willst, oder wir können das verschieben. Und er sagte, nein, auf gar keinen Fall, wir machen das. David hat auch bis zur letzten Sekunde, hat der an seinen Sachen gearbeitet, als gäbe es überhaupt kein Problem, als würde er ewig leben. Und das machen wir genauso, weil das hätte der so gewollt. Dann haben wir wieder ein bisschen darüber gesprochen, über das ganze Thema. Und dann hat er mir angefangen, die Sachen vorzuspielen und sagte, du musst mir jetzt sagen, was dir daran gefällt und was dir nicht gefällt. Ich habe gesagt, ich kann dir doch nicht sagen, was mir an deinem Klavierspiel nicht gefällt. Doch, hat er gesagt, weil ich bin jetzt dein Pianist. Und auch so haben wir mit David gearbeitet. Wenn wir was gespielt haben, wenn er uns gesagt hat, mach mir einen Vorschlag. Er hat nie gesagt, es ist schlecht. Er hat immer erstmal gelobt. Und dann hat er gesagt, könntest du dir vorstellen, ein bisschen mehr in diese und jene Richtung zu gehen? Und am Ende haben wir natürlich gemacht, was er wollte. Aber er sagte, so charmant, wie der uns erstmal bestätigt hat, um uns dann dazu zu bringen, das zu machen, was er wollte, das konnte nur er. Und entsprechend musst du das jetzt auch machen. Wenn dir irgendwas nicht gefällt bei mir, dann sag mir, wie ich es machen soll. So, dann haben wir das dann eine Stunde gearbeitet miteinander und dann hat er das eingespielt, schickte mir dann die Aufnahmen, wir haben die in die Songs eingebaut, es klang fantastisch, was auch sonst. Ich habe ihm zurückgeschrieben, gesagt, Mike, es ist großartig, danke dir 1000 Mal und dann schrieb er mir eine E-Mail und in der stand, Frank, es hat mir großen Spaß gemacht. Als ich es einspielte, hatte ich kurz das Gefühl, David kommt nochmal von oben runter, wie um zu sagen, das hätte mir auch gefallen. Naja, und da war ich natürlich erstmal sprachlos.
Das ist ja fast schon ein perfektes Schlusswort eigentlich. Wir müssen nämlich leider auch zum Schluss kommen, aber vielleicht noch eine letzte Frage. Also David Bowie, wenn wir jetzt auf Januar 26 blicken, ist das zehnte Todesjahr.
Zehnte Todestag, ja.
David Bowie ist 69 Jahre alt geworden und ist an Leberkrebs gestorben. Du bist jetzt 68 Jahre alt. Was macht denn dieser Gedanke mit dir?
Ach, ich habe da mitunter mal drüber nachgedacht, dass das ja bedeuten würde, ich werde im kommenden Mai werde ich 69, dass ich dann noch ja, so ein gutes halbes Jahr hätte. Und dann habe ich mir überlegt, habe ich eigentlich überhaupt irgendeine Form von ein Gefühl von alt sein oder älter sein und habe das nicht. Nicht im Mindesten. Es fühlt sich so an, als hätte ich gestern erst angefangen. Mitunter denke ich, naja, du musst dich ja noch nicht endgültig entscheiden für das, was du machst, du bist ja noch so jung. Also das ist das Gefühl und das hatte er auch. Das weiß man von ihm selbst, das weiß ich von den Leuten, die ihn kannten, die ihm das erzählt haben, dass er sagte, der hatte absolut nicht das Gefühl, dass er irgendwie Ende 60 ist. Der fühlte sich genauso jung und am Anfang und immer wieder was Neues ausprobieren wie immer. Und er arbeitete, er kämpfte, er wütete an gegen das, muss man ja auch sagen, sehr kränkende Konzept der Natur, uns ein Ende zu setzen, es uns aber wissen zu lassen. im Gegensatz zu anderen Tierarten, die es eben nicht wissen. Ne? Und trotzdem versuchen wir unserem Leben einen Sinn abzuringen und immer wieder etwas Neues in Gang zu setzen, erstreben Zukunft, auch wenn wir gerne haben. Und diesen Widerspruch versuchte Bowie aufzulösen, indem er so viel wie möglich erschuf. Das habe ich aber erst in den letzten Jahr verstanden und plötzlich gesehen, wie so vieles andere auch, dass wir da komplett gleich lagen, weil auch das war immer meine ganz bewusste Anstrengung. Ich glaube, wenn ich vielleicht eine Quintessenz meines Lebens ziehen würde, so far, ich hoffe, dass es noch ein bisschen dauert, dann würde ich sagen, ich habe in jeder Sekunde versucht, so viel wie möglich kreativ zu erschaffen, um diese limitierte Zeit, von der ich weiß, irgendwann ist Ende, auszunutzen, auszuwringen, wo immer es irgendwie geht. Und das versuche ich auch weiterhin.
Ich muss gerade an Roger Willemsen denken und an diesen Satz, du kannst dein Leben nicht verlängern, du kannst es nur verdichten.
Du kannst es verdichten, das ist ein sehr gutes, sowas konnte natürlich nur Roger sagen. Und ich glaube auch nicht, dass der Tod unser Leben entwertet und also unser Schaffen, sondern im Gegenteil glaube ich, dass der Tod unser Leben und das, was wir in dieser kurzen und der dann doch eher langen Zeitspanne erschaffen, aufwertet, eben weil es endlich ist. Weil es eben dann nicht in die Beliebigkeit driftet, sondern weil es gibt nur diese Zeit, diesen Zeitrahmen. Und wir müssen eines auch immer wieder feststellen, gerade in diesen Tagen, in denen so viel Scheiße auf dem Planeten passiert, das Leben an sich ist ein wunderbares Geschenk. Die Welt ist so reich. Das Universum, alles, was wir beobachten und was wir erahnen können, ist so fantastisch und großartig und reichhaltig, dass jeder Atemzug, den wir tun, darauf gerichtet sein sollte, es in seiner Großartigkeit zu erfassen und irgendwie zu verstoffwechseln und vielleicht selbst ein kleines bisschen diesem wunderschönen Gesamten hinzuzufügen. Und das ist das, was ich versuche.
Frank, ich bedauere sehr, dass wir jetzt am Ende sind. Aber als kleinen Trost natürlich für alle, die zuhören, kann ich sagen, es gibt da ja dieses Buch. Und das heißt Space Boy und erscheint am 5. November bei Kiwi. Und es gibt dazu auch eine David Bowie Playlist, eine sehr ausführliche, richtig, die man sich anhören sollte. Und es gibt auch ein eingesprochenes Hörbuch von dir mit über 11 Stunden, wie ich gesehen habe. Und natürlich, ich verweise darauf auch, zum Schluss eine Lesung im Rahmen der Lit Cologne, Spezial am 26. November. Und die hat den vielversprechenden Titel Space Boy von falschen Schneuzern, erotischem Knetgummi und der Strahlkraft David Bowies. Und ich glaube, es gibt, soweit ich weiß, noch Tickets. Wird es auch eine Space Boy Tour geben eigentlich?
Nein, gibt es nicht. Es gibt tatsächlich diesen einen Auftritt hier in Köln. Und dann gibt es allerdings noch ein Event, was wir am 9. Januar in Berlin machen. Das ist auch nochmal ein Abend zusammen mit Ina Müller mache ich den. Und das machen wir in den Hansa-Studios, da wo Bowie Low and Heroes aufgenommen hat. Da machen wir nochmal einen Bowie-Abend.
Das ist natürlich toll. Und das wird es dann auch im Fernsehen geben vielleicht?
Nein, das machen wir tatsächlich in einem kleinen Rahmen. Also da passen nicht so viele Leute rein. Das sind, glaube ich, irgendwie 200, 250 Leute.
Ich frage nur deshalb, weil es so furchtbar weit weg ist und eben so furchtbar klein.
Ja gut, okay. Aber natürlich, wir filmen das und wir streamen daraus. Klar, wir verarbeiten das natürlich multimedial weiter. Aber ich glaube, ins Fernsehen werden wir es damit nicht schaffen.
Wir werden sehen. Du hast ja schon einiges geschafft, von dem andere vielleicht nicht gedacht hätten, dass daraus etwas wird.
Mit also auf meinem Insta-Kanal. Ja. Ich mache ja viel auf Insta und da werden wir es auf jeden Fall haben.
Alles klar. Viel Freude auf jeden Fall mit deinem neuen Buch und danke für deinen Besuch.
Sehr gerne.
Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie bis zum Ende der Folge dabei geblieben sind. Wenn Sie den Podcast Talk mit K mögen, dann abonnieren Sie ihn gerne kostenfrei bei einer Plattform Ihres Vertrauens, zum Beispiel Spotify oder Apple oder Deezer. So verpassen Sie nämlich keine neue Folge. Der nächste Talk erscheint wie immer donnerstags um 7 Uhr morgens. Machen Sie es gut bis dahin und ich freue mich, wenn Sie wieder reinhören.
Talk mit K.